Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Einerseits jetzt die ganzen Netzwerke, die entstanden sind, das persönliche Know-how auch, wenn da jetzt was abfließt und verloren geht, weil die Leute dann andere Berufe ergreifen müssen, weil sie sich den Kulturbetrieb nicht mehr leisten können, wäre es dramatisch. Wenn Leute da ihre Lokale zusperren müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, bricht auf der Ebene wieder was weg. Musikerinnen, Musiker selber, detto. Also ich fürchte einfach, dass dieses Wachstum, wir werden da ein paar Jahre zurückgestutzt und zurückgeschnitten werden und werden natürlich nach Kräften versuchen, das wo und wie es geht aufzufangen, aber ganz ohne Spuren wird das nicht an uns vorübergehen.
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Wer in den vergangenen Monaten die Berichte über den Zustand der Kunst- und Kulturbranche verfolgt hat, hat oft Schreckensmeldungen lesen müssen. Von einem Ausnahmezustand war und ist die Rede, von einem Kahlschlag, der vor allem die freie Szene bedroht. Wie steht es nun, ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie, um die freien Kunstschaffenden? Das habe ich meinen heutigen Gast gefragt, den Musikmanager und Labelbetreiber Hannes Schürz. Er wird erzählen, wie es in der Musikbranche aussieht, wie Bands, Musiker und Musikerinnen durch die Krise kommen, wie es um Festivals steht und warum Live-Konzerte symbolisch wichtig sind. Doch zuvor noch eine kurze entgeltliche Einschaltung. Früher war der Tod ein Sensenmann, heute ist er ein Manager-Typ im Anzug. Zumindest bei Audible. In dem Hörbuch Der Übergangsmanager geht es um einen Mann mit dem komplizierten Namen D10B4233, der seit fast 100 Jahren für die Jenseitsagentur Verstorbene mit Standardfloskeln ins Jenseits begleitet. Er tut das mechanisch und ohne Empathie, wie der Manager eines Hedgefonds, der gerade Leute hinauswirft. Bis er die junge Erzieherin Feline trifft, die sich aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die Geschichte dieses Treffens, das alles verändert, kann man bei Audible hören. Der Übergangsmanager, Besser stirbt man nicht, ist ein Audible Original. Die 10 Folgen, jeweils eine Stunde lang, kann man sich jetzt anhören. Doch nun zurück zu Ganz offen gesagt und meinem Gast, dem Musikmanager Hannes Schürz. Hallo Hannes, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Hallo, servus. Danke für die Einladung.
Du, bevor wir beginnen, frage ich dich gleich, was wir alle Gäste ja immer am Anfang im Sinne der Transparenz fragen. Arbeitest du aktuell für eine Partei? Berätst du eine? Hast du jemals eine beraten oder bist du sonst wie politisch tätig gerade?
Nein, bin ich nicht.
Bist du nicht? Das ist eine klare Antwort. Und dann auch gleich zum Thema Transparenz müssen wir erzählen, woher wir uns kennen. Da habe ich jetzt nachgedacht, ich habe extra nachgeschaut. Das ist schon fast 8 Jahre her. Da habe ich dich in meiner Funktion als Ö1-Journalistin damals interviewt zum Thema Streaming-Dienste. Und ich glaube, du warst der Erste, der auf Ö1 erklärt hat, was Spotify ist und so. Und da haben wir uns, glaube ich, überhaupt das erste und das letzte Mal gesehen, wobei ich mir nicht sicher bin, weil man dich immer bei Konzerten irgendwo sieht, dann so, ne?
Ja, ist lange her. Wäre gar nicht so uninteressant zu hören, was ich damals gesagt habe über die Zukunft.
Ja, ich glaube, du hast gesagt, dass die Künstler für Spotify nicht so wahnsinnig viel Geld bekommen, dass sie davon leben können. Also, dass die Vorstellung eine falsche ist, dass das gleiche wäre wie ein verkauftes Album.
Ja, ist nach wie vor nicht ganz falsch.
Ist so geblieben sozusagen. Hannes, wir haben dich, also ich habe dich eingeladen, weil ich gerne mit dir über die Situation pandemiebedingt in der Musikbranche reden möchte, weil das überhaupt etwas ist, was ein bisschen untergeht, kommt mir vor. Und du dich von Anfang an sehr engagiert hast, was sehr outspoken warst, was eure Branche betrifft, was auch Veranstaltungsbranche betrifft etc. Darf ich dich da gleich fragen, kannst du uns vielleicht ein aktuelles Stimmungsbild geben? Jetzt haben wir doch den Herbst erreicht. Wir haben wieder neue, sehr strenge Auflagen. Ich habe jetzt extra nachgeschaut, ihr habt ja auch Konzerte in eurem Terminkalender in nächster Zeit. Wie sieht denn das in der Praxis aus momentan?
Ich würde es mal als Wellenbewegung beschreiben, die genau gegenteilig zu den Pandemiewellen verläuft. Also im März war mal der ultimative Schock, wie für alle, gefolgt von wahnsinnig viel Unsicherheit und Ungewissheit, Zukunftsängsten und Sorgen. Die haben sich dann, als es ein bisschen besser wurde im Sommer, nicht aufgelöst, aber zumindest in eine Dimension verschoben, wo man so ein bisschen begonnen hat, in die Zukunft zu schauen, zu improvisieren, zu versuchen, kreativ zu sein und Lösungen zu finden. Und jetzt, wo die Zahlen wieder so radikal steigen, wird es eigentlich wieder schlimmer in der Form, dass man verschobene Konzerte nochmal verschiebt, doch wieder absagen muss und diese Ungewissheit wieder sehr, sehr stark zurückkommt, weil einfach nicht klar ist, wie lang dauert es, was passiert jetzt genau, welche Regel gilt morgen. Und das wird sich jetzt auf absehbare Zeit nicht unbedingt beruhigen, denke ich.
Jetzt hast du, ich habe nämlich auch noch was nachgesehen, du bist ja der Gründer und Chef des Musiklabels Ink Music und das ist ja nicht irgendein Musiklabel, sondern wenn man das nachliest, wen ihr alles begleitet habt von Anfang an, liest sich das ein bisschen wie das Who is Who der jüngeren österreichischen Musikgeschichte, finde ich. Also das ist Garish, das ist Wanda, Bilderbuch, Sohn, Clara Lucia, Japanik und aktuell den Lou Esrill, ein junger Künstler mit einer ganz unglaublichen Stimme. Also du hast ja schon, ihr habt ja eine jahrelange Erfahrung, sowohl im wirklichen Independent-Bereich als auch, was jetzt Acts betrifft, die ganz großen. Würdest du sagen, dass es für alle gleich schlimm ist oder gibt es tatsächlich Acts, für die es schlimmer ist momentan als für andere?
Es ist wirklich ganz, ganz verschieden. Es trifft die, die jetzt aktuell große Pläne für das Jahr hatten, natürlich härter als jene, die jetzt gerade sowieso eine Art Pause haben und die größeren Vorhaben ohnehin erst wieder in ein, zwei Jahren haben. Die Zyklen sind sehr unterschiedlich, aber auch die Einkommensströme sind bei Künstlern wahnsinnig unterschiedlich. Und die, die einen sehr, sehr großen Wert auf Live-Konzerte legen, sind natürlich schwerer betroffen als die, die jetzt primär über Aufnahmen, über Studioarbeit ihr Geld verdienen. Man darf nicht vergessen, dass vor allem im Hintergrund da wahnsinnig viel passiert, das in Wahrheit noch viel stärker betroffen ist. Also jetzt Leute, die tatsächlich als Session-Musiker arbeiten oder als Tour-Musiker und diese ganze Musikwirtschaft eben im Hintergrund von Tontechniker bis zum Gastronomen, bis zur Musikagentur, das ist ja ein wahnsinnig breites und dichtes Feld. Und je nachdem, wo in diesem Spielfeld du aufgestellt bist, kann das gar nicht so schlimm oder wirklich fatal sein. Also es gibt wirklich die komplette Bandbreite.
Das ist ja überhaupt etwas, das ist mir schon oft aufgefallen, dass man so gerne sagt, die Musikbranche und überhaupt nicht. Kannst du das vielleicht einfach mal erklären, so für den unbedarften Hörer, die unbedarfte Hörerin, was meint man denn damit? Das ist ja nicht nur der Musiker, die Musikerin, die auf der Bühne steht, sondern da hängen ja wirklich viele Jobs dran. Was das für Jobs sind, die da jetzt unmittelbar betroffen sind?
Es gibt ein wahnsinnig komplexes Feld in der Musikwirtschaft, das man fast unendlich weit ausspielen kann. Aber wenn ich jetzt vom Zentrum, vom Musiker, von der Musikerin einmal ausgehe, ist in erster Linie schon mal wichtig zu unterscheiden, ist es jetzt ein Interpret oder ist es Autor und Komponist auch. Also viele der Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, sind beides. Das heißt, sie schreiben ihre Musik selbst und sie treten auch damit auf, sie nehmen sie auch auf. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Es gibt auch Leute, die nur als Autoren und Komponistinnen tätig sind. Es gibt auch Leute, die nur als Interpreten, Interpretinnen tätig sind. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied in Sachen mögliche Einkommensströme. Dann, wie ich gesagt habe, live ist für viele, aber nicht für alle, ein wichtiger Bestandteil ihrer Einkommensströme.
Das ist interessant. Für wen würdest du sagen, ist es das sehr wohl und für wen nicht, dass man sich das irgendwie vorstellen kann?
Es gibt Projekte, die sehr, sehr stark vom Studio leben. Also sehr viel im Bereich Clubs, Clubmusik, elektronische Musik. Da passiert einfach deutlich mehr im Studio und wird dann über die Aufnahmen ausgespielt. Das Live-Konzert ist ein bisschen der Herzschlag der ganzen Musikwirtschaft. weil wahnsinnig viel davon und damit ausgelöst wird. Das ist in erster Linie mal natürlich die Konzertgage, aber es kommen auch dann Themen über die Verwertungsgesellschaften dadurch herein, die aber dann eigentlich erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr verzögert ausbezahlt werden. Das ist der Abrechnungszyklus dieser Verwertungsgesellschaften. Und dann gibt es natürlich noch so Folgeerscheinungen wie Merchandise-Verkäufe, dass man T-Shirt mitnimmt und dergleichen. Und was man nicht unterschätzen darf, die ganze Aufmerksamkeit, die mit einer Tournee oder mit Live-Konzerten zusammenhängt, die Wirkung der Band in der Regel dann trotzdem nochmal bis zu einem gewissen Grad multiplizieren. Jetzt Konzert trägt die Chance in sich, dass dann wer dabei ist, der sagt, die buche ich auch zu mir, die hole ich mir auf ein Festival. Es gibt eine verstärkte Aufmerksamkeit in den Medien, man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Radio, ein bisschen mehr Airplay, das bringt wieder dann Themen und das treibt dann wiederum die Streams an. Also das Live-Konzert steht für ganz, ganz viele Strategien in der Musikwirtschaft ganz einfach unmittelbar im Zentrum und wenn das wegfällt, fallen halt nicht nur die Konzertgagen selbst weg, sondern alles, was daran dranhängt, fällt in sich zusammen, wenn man so will. Und das ist insbesondere für Acts, die sehr viel ihres positiven Rufes von der Bühne wegzehren, natürlich besonders dramatisch oder mehr schlimmer als für Acts, die wenig bis gar nicht live auftreten.
Jetzt gibt es ja aktuell Konzerte, also eben ihr habt ja auch welche im Terminkalender. Wie schauen denn die aus? Was sind denn da die größten Veränderungen zu früher? Oder wie ist die Atmosphäre auf diesen Konzerten? Was hast du da beobachtet?
Also wir haben jetzt, glaube ich, schon einigermaßen alles durch, was denkmöglich ist. Dazu muss ich sagen, es hat uns wirklich saublöd erwischt vom Termin dieser Pandemie her. Den sucht man sich natürlich nicht aus, aber wir waren genau in der Woche, waren eigentlich unsere großen Highlights des Jahres geplant. Am 13. und am 20. März hatten wir die größten Plattenreleases mit Lou Esrill und mit My Uncle Clementine. Um sich das einmal in Kontext vorzustellen, man arbeitet so ein gutes Jahr auf so einen Zeitpunkt hin und alles ist ziemlich genau auf diesen Tag hingeschnitten und dann ist unmittelbar vor dem Release-Konzert in Wien vom Lou Esrill der Lockdown gekommen und die Show ist abgesagt worden. Es wären an dem Wochenende die Shows von Öl gewesen, die im Jänner die Platte rausgebracht hätten oder haben und dann im Februar, März die große Tournee dann nicht mehr zu Ende spielen konnten aufgrund der Pandemie. Und bei My Uncle Clementine wäre die Tour im April gewesen, die haben wir dann komplett in den Herbst verschoben. Und da waren ein paar dieser Probleme, beispielsweise Lou Esrill, My Uncle Clementine. Wir haben schon ausverkaufte Hallen für WUK und Arena gehabt. Und jetzt im Herbst für die verschobenen Termine hätte man zwar theoretisch eine Veranstaltung durchführen können mit dem großen Aber, ich kann halt nicht alle Leute, für die ich im Frühjahr Karten verkauft habe, dort reinbringen, weil die Kapazitäten überall nur einen Bruchteil dessen ausmachen, durch Bestuhlung, durch Sitzplatzzuweisung, durch Abstände etc. Das heißt, es ist einerseits einmal eine logistische Herausforderung, wie löst man das, dass man jetzt statt 1.000 Leute nur mit 300 irgendwo hinbringt. Geht natürlich nicht, wenn ich 1.000 Karten verkauft habe. Deswegen haben wir jetzt in den meisten Fällen wieder verschoben. Und dort, wo wir tatsächlich uns diesen logistischen Aufwand angetan haben, das war beispielsweise bei Öl der Fall, haben wir dann im Stadtsaal durchgeführt, merkt man, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig reagieren und auch im Austausch mit Kollegen merkt man, dass die Nachfrage nach Tickets grundsätzlich unabhängig von der Situation in etwa ein Drittel dessen ist, was sie normalerweise ist.
Wahnsinn.
Und die andere ökonomische Komponente ist natürlich eben genau die, dass ich jetzt in Lokalitäten meistens nur ungefähr ein Drittel der Kapazität ausschöpfen kann, weil wir in einem Bereich tätig sind, wo das meiste sich im klassischen Stehplatzbereich abspielt. Und jetzt sitzend ist das natürlich eingeschränkt. Das per se wäre jetzt nicht das allergrößte Problem, aber die Mieten und alle Kosten, die dranhängen, sind halt in den meisten Fällen noch immer dieselben. Das heißt, ökonomisch wird es einfach wahnsinnig unattraktiv, jetzt überhaupt Sachen zu machen. Heißt aber gleichzeitig trotzdem, man sucht nach Möglichkeiten, wie man irgendwie spielen kann, wie man Aktivität haben kann und wenigstens eine gewisse Form von Aktionismus da walten lassen kann und auch den Leuten zu signalisieren, es gibt uns noch, wir tun noch was. Und dann, wenn das Konzert stattfindet, merkt man dann auch, mit wie viel Freude das angenommen wird und wahrgenommen wird. Aber eben immer so ein bisschen mit der Schlagseite, aber komisch ist es schon. Es ist nicht dasselbe wie früher. Also es ist ein bisschen ambivalent.
Sag, und wie, also das, was du schilderst, du hast auch schon öfter gesagt, dass das eher alles eine symbolische Geschichte ist und keine ökonomische Geschichte, was ihr jetzt veranstaltet. Und wie kommt man da durch? Gibt es da, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es kein Entgegenkommen gibt bei den Mieten oder so. Ich dachte, dass das selbstverständlich angepasst wurde. Wie kommt man dann tatsächlich durch? Also gibt es da... Gibt es da ein zugeschnittenes Hilfsprogramm oder wird davon ausgegangen, dass ihr jetzt alle Verluste macht? Wie ist das für euch?
Es ist sehr schwierig und es kommt darauf an, wen du mit euch meinst.
Ja, also für dich als Label jetzt mal, als jetzt der auch veranstaltet die Konzerte, ne?
Also wir als Musikbetrieb sind in den meisten Fällen entweder als Agentur oder als Veranstalter im Konzertwesen tätig. Hm. Wenn wir jetzt selbst veranstalten, das ist momentan tatsächlich nicht lukrativ, weil die Mieten durchaus gemindert werden, aber eben einfach nicht möglich ist, in dem Ausmaß vermindert angeboten zu werden, dass es ökonomisch wieder einen Sinn macht. Ein WUK, eine Arena etc., wenn die jetzt aufsperren, haben sie trotzdem Kosten, die fast dieselben sind wie vorher. Denen mache ich ja überhaupt keinen Vorwurf. Die können ja selber nichts dafür und leiden selbst auch massiv, haben aber jetzt hoffentlich mit diesen Hilfspaketen für die Clubs in Wien zumindest die Möglichkeit, einen Teil dieser Kosten abzufedern oder kriegen durch spezielle Programme unter Umständen sogar die Möglichkeit, wie das WUK jetzt beispielsweise, dass sie kleine Konzertserien machen können unter diesen Umständen, ohne dass sie sich jetzt wahnsinnig verausgaben. Die übernehmen in dem Fall dann die Verantwortung als Veranstalter, zahlen kleine Garantien. Also es wird schon auf allen Seiten versucht, inklusive jetzt auf Regierungsseite, dass man was macht oder was machen kann. Es ist im Detail dann schwierig. Wir sind als Agentur mehr oder weniger so ein bisschen das letzte Glied in der Kette, weil wir durch die Situation, eigentlich durch diese ganzen Härtefall-Covid-Fonds, so ein bisschen einen schönen Slalom durchfahren und bis auf die Kurzarbeit eigentlich kaum Möglichkeiten haben, da hineinzufallen. Bei den Künstlerinnen und Künstlern gibt es teilweise die Möglichkeit, dass sie über den Künstlersozialversicherungsfonds oder Stipendien der Stadt Wien oder über den Härtefallfonds ein bisschen Hilfe kriegen. Teilweise widersprechen sich diese Pakete wieder miteinander. Es versucht jeder, sich so irgendwie zu retten und zu schauen, ob und wie er durchkommt. Es ist tatsächlich extrem schwer zu beschreiben, weil die Fälle so unterschiedlich und so individuell sind. Aber leicht ist es nicht. Sachlich gesehen haben wir heuer im Agenturbereich, also dort, wo das Live-Geschäft ist, einen Rückgang von 65% in etwa. Und das nur, weil Jänner und Februar halt auch zu dem Jahr gehören und das bei uns außergewöhnlich gute Monate waren, sonst wäre der Rückgang noch dramatischer.
Ich habe so eine Überlegung heute wieder gehabt, die wir schon öfter gehabt, weil das auch viele Menschen immer wieder erwähnen, wenn es um Abendveranstaltungen geht, weil die natürlich vielen abgehen. Da gibt es ja auch eine psychologische Komponente. Das ist ja nicht nur, weiß nicht, dass man gern Musik hört, sondern da geht es um die Gesellschaft, da geht es um das soziale Miteinander. Nämlich, es gibt doch so Schnelltests, die man jetzt einsetzen will, um die Reisebranche zu retten. Es gibt Schnelltests, die eingesetzt wurden, zum Beispiel für die MedUni Wien, für die Aufnahmeprüfung. Bei Konzerten, wird das da überlegt? Gibt es da überhaupt schon... Hast du das schon mal gehört, dass man sagt, na, wir könnten das doch in der Nachtgastronomie oder bei Veranstaltungen einsetzen oder ist das ganz noch nie angedacht worden?
Doch, es gibt Überlegungen oder gab schon seit Juli, August Überlegungen aus den verschiedensten Bereichen in die Richtung etwas zu unternehmen oder zu machen. Hindernisgrund ist in den meisten Fällen dann trotzdem das Geld, vor allem weil man dann nicht weiß, wird es angenommen oder nicht. Wir haben mehrfach Umfragen gemacht, würdest du zum Konzert gehen, wenn dort nur getestete Menschen sind? Und da sind die Ergebnisse trotzdem auch ein bisschen ambivalent und ändern sich mit der Stimmungslage sehr, sehr schnell. Und von dem her ist es ein bisschen riskant. Ich sehe das durchaus als Möglichkeit auch für die Zukunft, um vielleicht eine gewisse Form von Sicherheit zu geben, insbesondere wenn es dann in einen hochpreisigen Bereich geht, vielleicht Festivals nächstes Jahr oder sowas, weil jetzt beim 90-Euro-Ticket spielt der 15-20-Euro-Test jetzt nicht mehr so viel Rolle. Wenn ich jetzt aber Konzerte habe, wie es bei uns meistens ist, im Bereich zwischen 20 und 30 Euro, kann ich nicht die Tickets doppelt so teuer machen, damit die Leute einen Test kriegen und ich kann auch die Kosten dafür nicht übernehmen. Das ökonomische ist da leider ein wesentlicher Faktor. Es bräuchte eigentlich auch sowas wie ein bisschen mehr Willen, zusammenzuarbeiten. Jetzt Regierung, Clubs, Veranstalter, müsste auf allen Seiten ein bisschen was dazugezahlt werden, dann wäre das vorstellbar, aber das allein ist halt auch so, ja, so halber die Methode, Sicherheit zu schaffen, weil, ja, bleibt trotzdem eine gewisse Form von Unsicherheit.
Ja, Risiko bleibt immer, wie du sagst. Jetzt hast du gleich auch was angesprochen in einem Nebensatz, und zwar, es war ja im Frühjahr zu Recht, also von vielen Seiten der freien Szene der sogenannten, also einfach allen der freien Kunstschaffenden in Wien, in Österreich war ja ein Aufschrei, weil man den Eindruck hatte, man wird total übersehen, es wird sozusagen nichts präsentiert, es gibt, die Hilfsfonds waren irgendwie schlecht programmiert oder es sind viele nicht drunter gefallen, so. Und da musste dann ja sogar die Kulturstaatssekretärin zurücktreten, oder sie ist zurückgetreten, Ulrike Lunacek. Und jetzt gab es dann einen Wechsel, es gab einen neuen, Andrea Mayer. Hast du den Eindruck oder hast du da ein Feedback bekommen, dass sich durch diesen politischen Wechsel tatsächlich etwas verändert hat? Also war das ein Wechsel, der im Nachhinein betrachtet gut war?
Primär auf symbolischer Ebene würde ich sagen, ja. Es hat sich das Gesprächsklima ein bisschen verändert und das primär auf der Gefühlsebene, sage ich einmal. Also Andrea Mayer, dadurch, dass sie sehr lang schon im weitesten Sinne in diesem Bereich tätig war, viele Leute, viele Player kennt, vor allem auch die Struktur im Ministerium kennt, das hat sicherlich einen Unterschied gemacht zu vorher. Und es wurde sehr schnell von den Fehlern gelernt, in der Form, dass man gleich zu Beginn der Amtszeit von Andrea Mayer versucht hat, allgemein vom Kabinett Aktivität zu zeigen und sehr stark auf die Leute zugegangen ist. Ich kann nicht für alle sprechen, aber dadurch, dass ich auch in diversen Institutionen vertreten bin, die Ansprechpartner auch für die Ministerien sind, habe ich durchaus das Gefühl bekommen, dass man sich bemüht um Lösungen, dass man umgekehrt auch ein gewisses Bedauern gezeigt hat für die Situation, wie sie nun mal ist und die Schwierigkeiten, die uns auch jetzt über Umwege, teilweise über andere Ministerien, Stichwort Hilfsfonds, erreichen. Und dass man da durchaus willens ist, mehr zu tun, nach Kräften, nach Möglichkeiten und gleichzeitig auch sieht, dass die Kultur insgesamt in der Wirtschaft eine, für meine Begriffe, viel zu kleine Rolle spielt. Man übersieht leider sehr oft, welche Wirkungskraft jetzt auch sowas Kleines wie die Musikwirtschaft insgesamt dann hat, welche Wertschöpfung das erzeugt, tatsächlich wirtschaftliche Elemente drinnen hat, starke. Und da fühlen wir uns immer noch ein bisschen unterrepräsentiert, aber das kann Andrea Mayer von sich im Kontext der Regierung fürchte ich auch sagen.
Das ist ja interessant, dass du das ansprichst. Ich kann mich an eine Diskussion damals erinnern, ich glaube, weiß nicht, auf Facebook oder so, wo wir alle, also wo wir auch uns ausgetauscht haben, du und ich, nämlich darüber, dass uns aufgefallen ist, als freie Kunstschaffende, quasi als ein Personenunternehmen, viele von uns selbstständig seit vielen Jahren, wie wenig Ahnung auf Politikseite da besteht über den Alltag von uns, also wie leben freie Kultur, Kunstschaffende, wie ist da die finanzielle Situation etc. Was glaubst du, woher das kommt? Und Zusatzfrage, hat sich da etwas vielleicht sogar verändert durch diese Krise? Also gibt es da jetzt mehr Interesse oder mehr Ahnung davon?
Du sprichst einen Punkt an, der mich wahnsinnig frustriert, weil schon der Eindruck ist, dass so klassische, große, hierarchisch organisierte Industrieunternehmen einfach sehr schnell das Geld, die Mittel, die Methoden haben, um sich eine Lobby zu bauen, um es mal so zu formulieren. Und die unfassbare Anzahl an aktiven Menschen in den Kulturbetrieben halt nicht zentral organisiert oder organisierbar ist und ihnen deswegen ein bisschen die Stimme und die Lobby fehlt. Wie viele Menschen das sind, hat, glaube ich, jetzt insbesondere diese Aktion ohne uns gezeigt. Das sind die ganzen Menschen im Hintergrund, die auf 140.000 Menschen in dem Bereich gekommen sind, die am Kulturbetrieb hängen, aber nicht unmittelbar Kulturschaffende sind. Und dann gibt es eine IHS-Studie aus dem Jahr 2012, also das ist schon Zeit her und hat sich sicher noch verstärkt seither, dass nochmal, das war irgendwas zwischen 60.000 und 80.000 Menschen, die aktiv im Kulturbetrieb dann zusätzlich noch tätig sind. Das ist eine immense Menge, aber es gibt halt keine Gewerkschaft, keine offizielle Vertretung, sondern sehr, sehr viele zersplitterte Organisationen und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptgrund, dass sehr wenig um Verständnis geworben wird oder sehr wenig Aufklärung geleistet wird auf politischer Ebene, wer wir sind, was wir tun, was wir brauchen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt sehr stark verbessert hat, vor allem wenn man dann wirklich im persönlichen Gespräch auf politischer Ebene ist, wie schockiert die Leute dann sind über Lebensumstände, das berühmte Prekariat, in dem wir die allermeisten leben und arbeiten, also diese stete Unsicherheit, das ist schon eine sehr andere Lebenswelt für diese Leute, wenn ihnen das auf einmal präsentiert wird. Da hat es doch gewisse Wellen geschlagen. Ich denke nur, es braucht trotzdem was Beständigeres und mehr davon.
Ja, das ist ein Eindruck, den kann ich auch nur unterstreichen, von einem ganz anderen Bereich kommend, auch also wenn vom Film, wenn der mit Musik jetzt wenig Überschneidung hat, aber das ist tatsächlich so. Aber hast du den Eindruck eben, dass das sozusagen, dass durch die Krise da mehr Offenheit war oder dass man zumindest mal zugehört hat? Ich kann mich erinnern auch, dass da teilweise schockierte Gesichter waren, wenn man erzählt, dass halt viele Kunstschaffende so von der Hand in den Mund leben und natürlich keine Rücklagen haben und so. Hast du den Eindruck, dass da zumindest ein bisschen mehr zugehört wurde oder wird als früher?
Ein bisschen schon, aber ich fürchte, dass das sehr schnell wieder verpufft. Also wir sollten uns prinzipiell im Kulturbetrieb überlegen, wie wir das besser hören und spürbar machen. Und ich erinnere mich auch an eine Debatte, die wir unlängst auf Ö1 gehabt haben im Kulturjournal mit Bereichen wie Theater, klassische Musik, die damit abgedeckt wurden. Es ist im Prinzip eh überall dasselbe. Man sieht aber jetzt so eine Art Gelegenheit oder Chance, eben das ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und viel auch gerade zu rücken, was jetzt an Problemen im Förderbereich durchaus auch da ist. Also Projektförderungen, die immer das Problem mit sich bringen, dass man eigentlich trotzdem keine beständige Grundsicherung mehr oder weniger daraus generieren kann, sondern eigentlich immer nur von den Förderungen abhängt oder von so bestimmten Projekten, die dann auch gelingen müssen. Und dieses schwierige Spannungsfeld Kulturwirtschaft wird sich sowieso nie ganz auflösen können. Aber vielleicht haben wir wirklich die Chance, dass wir jetzt Kulturgenre übergreifend ein bisschen besser drüber nachdenken, wie wir uns gesammelt besser artikulieren können, das höher und spürbar machen können, wer wir sind und auch was wir brauchen. Weil das ist wirklich ein Problem, das quer durch alle Bereiche in der Kultur eigentlich geht.
Ja, das stimme ich dir total zu. Hast du den Eindruck, das würde mich interessieren, wie du das persönlich wahrnimmst, weil das so ein, na, vielleicht ist es nur ein Unkenruf, aber ich habe sehr oft gehört, dass man ja doch auch nicht sehr viele Politikerinnen, Politiker antrifft bei zum Beispiel Kinopremieren, Theaterpremieren, jetzt in der freien, kleineren Szene, nicht in den Riesenhäusern. Wie ist das in der Musik? Hast du den Eindruck, dass es da doch tatsächlich persönliche Interessenslagen gibt bei Menschen, die in der Politik sind? Oder hast du auch eher das Gegenteil wahrgenommen, dass es da gar keine Berührungspunkte gibt vielleicht auch?
Naja, das ist punktuell. Also so jemand wie Christian Kern hat ein persönliches Interesse und teilweise eine persönliche Verbindung zu Künstlerinnen und Künstlern gehabt, die jetzt bei uns im Umfeld tätig sind. Das hat aber jetzt nicht aus politischen Gründen gemacht, sondern aus einem privaten Interesse oder aus einer privaten Beziehung heraus. Und wenn das jetzt umgekehrt der Politiker oder Politikerin nicht schafft, weil es ja trotzdem Freizeit ist, möchte ich jetzt niemanden einen Vorwurf daraus konstruieren. Aber wir sollten prinzipiell ein bisschen drüber nachdenken. Das geht weit jetzt über die Musik oder über den Kulturbereich hinaus. Grundsätzlich, was eine repräsentative Demokratie heißt, weil ganz, ganz viele Bereiche des Lebens in einer Regierung oder in einem Parlament wenig bis unzureichend abgebildet sind.
Ja, also es gibt wahrscheinlich, das ist wahr, also gerade den Bereich Kultur, Kunst hatte man ja wirklich den Eindruck, dass der sehr viele Wochen gar nicht behandelt wurde. Anfangs, als die ersten Maßnahmen kamen und die Pandemie so Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt im Herbst, also wie ist da dein Eindruck? Ist das jetzt ein bisschen besser geworden oder ist es jetzt wieder, weil die Maßnahmen haben sich jetzt ja wieder verschärft. Es wird ja wieder, man hört ja wieder von Veranstaltern, dass es jetzt wieder schwerer werden wird, Veranstaltungen, Konzerte zu machen. Also hat sich das jetzt, ist das jetzt wieder so, dass man sagt, na gut, jetzt wo es wirklich ernst wird, ist das jetzt nicht mehr so wichtig oder wie ist das zu negativ gedacht?
Ich muss nochmal auf das von vorher zurückkommen, dass ich durchaus ein gewisses Bemühen merke, aber dass ich auch von meiner Seite her großes Mitleid mit den Leuten da drinnen habe, weil die können momentan im Wald nichts richtig machen. Und so schwierig und so kompliziert diese Regelungen jetzt sind, es ist für niemanden lustig. Das Bemühen allein ist dann in letzter Konsequenz für die Kulturschaffenden natürlich auch nicht leiwand oder nicht genug. Insofern muss man auch Kritik üben dürfen. Aber wie gesagt, das passiert jetzt nicht mit Absicht und man hat durchaus nach wie vor den Eindruck, dass dort ein offenes Ohr da ist, um sich die Probleme auch anzuhören. Ich fürchte fast, dass das ein bisschen auch die Ursache des Problems ist, weil wenn man sich jetzt die aktuelle Verordnung beispielsweise anschaut, merkt man, okay, 10 Leuten haben es zugekehrt, an die haben es die Verordnung angepasst und dann kommt der 11. und der 12. daher und beschwert sich, wie es jetzt ist, weil das für ihn konkret ein Problem bedeutet, weil da so viele, also den Spagat kannst du fast nicht machen, dass du jetzt Dinge so beschließt, dass sie für alle einen Sinn ergeben und deswegen auch mein Mitleid mit den Beteiligten.
Ja, also es gibt ja auch tatsächlich immer wieder, liest man und hört man, es war jetzt gerade mit dem, also der ehemalige Betreiber der Blue Box hat sich ja auch zu Wort gemeldet in Wien, als Veranstalter, als jemand, der das kennt. Also man hört und liest immer wieder, dass es tatsächlich eine konkrete Sorge geht, um das Clubsterben in Wien. Also dass tatsächlich so etwas einsetzen könnte, dass Lokalbesitzer, Clubbesitzer, Veranstalter sagen, also das geht sich alles nicht mehr aus. Wir machen jetzt zu. Wie groß ist da deine Sorge? Also ist das etwas, das du teilst? Ist das was, was du durchaus auch siehst und sagst, ja, das kann echt sein?
Natürlich kann das sein. Und in Wirklichkeit kannst du dir jetzt aussuchen, auf welchem Ende das beginnt. Ich zitiere in letzter Zeit ganz gerne diese britische Studie, die davon spricht, dass in England zwar, aber trotzdem ein gutes Drittel der Kreativen, auch wiederum branchenübergreifend, ihren Job an den Nagel hängen, weil sie es schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können, ihren kreativen Beruf nachzugehen. Ich meine, das ist arg, ja. Also das ist wirklich dramatisch und das ist bei Gott kein Luxusproblem. Und ob das jetzt passiert, weil die Clubs zusperren oder die Clubs deswegen zusperren, weil die Pandemie zu lang dauert oder dann einfach auch kein Geld mehr aus der Bevölkerung in den Club getragen werden kann, weil die Wirtschaftskrise so groß ist, ist im Endeffekt ein bisschen kupft wie katscht. Es ist aus jeder Seite, aus jeder Richtung kommen die wirklichen Probleme auf uns, fürchte ich, erst in den nächsten ein, zwei Jahren zu, wenn das alles zusammenspielt. Das ist bei uns jetzt, was ich vorher schon zitiert habe, wenn die Verwertungsgesellschaften im nächsten Jahr keine Live-Konzert-Tantiemen für 2020 auszahlen, weil keine stattgefunden haben, dann ist das halt für Künstlerinnen und Künstler oder für Verlage Einbußen irgendwo zwischen einem und zwei Drittel ihres üblichen Gehaltes aus dem Bereich. Das ist nicht so einfach ersetzbar. Gleichzeitig sind die ganzen Fördertöpfe, die es jetzt zum Beispiel auch für die Clubs gibt, irgendwann ausgetrocknet. Die werden das nicht zwei, drei Jahre stemmen. Bis das aber wieder einigermaßen auf normal oder in Schwung kommen kann, müssen wir erst einmal wissen, ob, wann und wie der Wahnsinn jetzt vorbeigeht und dann schauen, wie die Leute danach überhaupt darauf reagieren, auf das, dass möglicherweise wieder das alte Leben möglich wäre. Und ob das dann wirklich so wird, es kommen noch schwierige Zeiten.
Ja, das ist jetzt natürlich sehr dystopisch, was du ansprichst, aber durchaus realistisch. Aber was würde denn das bedeuten, wenn man Clubsterben jetzt wirklich, wenn wir jetzt sagen wir ein Drittel der Clubs in Wien zumachen würden und nicht mehr wieder aufmachen würden, was würde das konkret, was ist da, mach uns mal so ein Szenario, was würde das bedeuten für die Stadt, für das Leben in der Stadt, für die Jugend in der Stadt, die Studierenden etc.?
Ja, ich fürchte, da male ich noch dystopischere Bilder und bekomme ich jetzt ein bisschen den Cassandra-Ruf. Ja. Ja, ich muss sagen, dass sich die Stadt und die Vienna Club Commission da aktuell sehr, sehr bemühen, gegenzusteuern. Aber nachdem wir alle nicht wissen, wie lange es dauert und wie schlimm es dann wirklich wird, ist das, wie gesagt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber ich erzähle die Geschichte vielleicht andersrum, nämlich was in Wien alles in den letzten 10, 20 Jahren tatsächlich entstanden ist durch Dinge wie die Gürtelmeile, dass da so viele Lokale entstanden sind, die einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die florierende Musikszene, die wir heute haben, überhaupt entstehen hat können, weil dort Auftrittsmöglichkeiten waren, weil man dort die entsprechenden Musiker getroffen hat, weil sich dort Szenen gefunden und gebildet haben. Das ist ja alles was Organisches fast. Wenn da jetzt ein Drittel wegbricht oder wie viele auch immer, dann ist mehr oder weniger, wie wenn du am Wald niederbrennst. Ja. Dann dauert es einfach wieder sehr, sehr lange, bis sich das erholen kann und bis sich neue Dinge dort bilden können. Das gleiche aus den anderen Zonen, so Prater, Donaukanal etc. gehabt und gesehen in unterschiedlichen Musikrichtungen. Und Wien ist wirklich von einer stichwörtlich auf einer Jacke niedergeschriebenen toten Stadt in den 80er Jahren zum blühenden Leben geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit der lokalen Clublandschaft zu tun. Das ist eine richtig vibrierende Stadt geworden und natürlich dann Anknüpfungspunkte für sowohl Publikum als auch musikalische Szene.
Habt ihr eigentlich einen aktiven Austausch? Also wie muss man sich das vorstellen als Label jetzt mit der Veranstaltungsszene? Gibt es da, weiß ich nicht, habt ihr irgendeinen Stammtisch oder jetzt vielleicht was Virtuelles oder wie seid ihr miteinander in Kontakt?
Es gibt tatsächlich seit 2 Jahren Michels Musikstammtisch im 7. Bezirk. Alle 2 Monate war der immer angesetzt, bis heuer, im Sommer hat es eine Ausgabe gegeben sogar, im Freien. Aber es ist tatsächlich auch die Musikwirtschaft enorm gewachsen in den letzten paar Jahren. Und wenn man sich so vor Augen führt, also wenn ich beispielsweise mit dem begonnen habe, 2001, wie die Landschaft damals ausgesehen hat und heute, es ist fast ein absurder Vergleich, wie stark und wie sehr und wie schön und wie blühend das geworden ist, wie sehr das gewachsen ist. Und das sehe ich schon bis zu einem gewissen Grad in Gefahr. Also ich einerseits jetzt die ganzen Netzwerke, die entstanden sind, das persönliche Know-how auch, wenn da jetzt was abfließt und verloren geht, weil die Leute dann andere Berufe ergreifen müssen, weil sie sich den Kulturbetrieb nicht mehr leisten können, wäre es dramatisch. Wenn Leute da ihre Lokale zusperren müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, bricht auf der Ebene wieder was weg. Musikerinnen, Musiker selber, detto. Also ich fürchte einfach, dass dieses Wachstum, wir werden da ein paar Jahre zurückgestutzt und zurückgeschnitten werden und werden natürlich nach Kräften versuchen, das wo und wie es geht aufzufangen, aber ganz ohne Spuren wird das nicht an uns vorübergehen.
Die Sache ist ja die, das ist ja auch so eine Vorstellung, die ich oft höre von Leuten, die jetzt nicht in der Veranstaltungsbranche arbeiten oder auch nicht in der Kulturbranche. Es gibt oft die Vorstellung, dass man sagt, gut, dann machen die halt zu jetzt derweil, solange die Pandemie ist, machen wir halt irgendwelche Clubs zu oder Veranstaltungsreihen, die jetzt einfach nicht stattfinden und dann können sie es ja wieder hochfahren. Warum ist das nicht so einfach, Hannes, dass man da auf einen Knopf drückt und sagt, gut, jetzt ist die Impfung da, es ist langsam wieder alles wie früher, jetzt wird alles wieder aufgesperrt und zack, wieder so, wie es vorher war. Warum geht das gar nicht so, wie sich das manche vorstellen vielleicht?
Also ich kann nur bedingt aus den Augen eines Lokalbetreibers reden, aber in einer Immobilie und mit einem Team, das man für ein Lokal braucht, fallen natürlich enorme Kosten an, Grundkosten an, die man jetzt nicht so einfach durchhält über 10, 12, 14 Monate. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, da jetzt einfach zu sagen, wir dran einfach wieder auf, wenn es wieder geht. Für uns ist es so, dass man ähnlich, also die halbe Firma bei uns beschäftigt sich mit dem Live-Betrieb, mit Tourneen etc. Das ist massiv von dem Ganzen natürlich betroffen. Ich kann die Leute jetzt nicht über 2 Jahre zahlen, ohne dass ich in irgendeiner Form Einkünfte dafür generieren kann. Ich tue mein Möglichstes, aber das ist einfach ökonomisch nicht möglich. Und die Leute müssen sich in den beiden Jahren dann möglicherweise trotzdem einen anderen Job suchen, um einmal über die Runden zu kommen. Aus meiner Sicht sind das ganz logische Probleme. Wir haben es bis jetzt ganz gut geschafft, so Mittel hin und her zu schieben, dass sich das halbwegs gut ausgeht. Haben so im Blick, was noch kommen kann und kommen wird, sind sehr aktiv und kreativ im Suchen nach Auswegen, nach Umschichtungen, nach Möglichkeiten, trotzdem auch Live-Konzerte zu spielen. Aber es erfordert schon ziemlich viel Zähigkeit.
Ja, das ist ganz sicher so. Es gab ja auch im Sommer so eine Initiative, ich glaube, da wart ihr auch dabei oder überhaupt federführend, das Picknick im Grünen mit FM4 zusammen, wo ihr sozusagen Outdoor-Veranstaltungen gemacht habt. Warum macht man eigentlich sowas? Gibt es da Überlegungen für den Herbst? Also gibt es solche Gespräche, wo man sagt, wir probieren das einfach, lass uns doch rausgehen trotz der Temperaturen oder ist das etwas, alle im Skianzug oder so, oder ist das etwas, wo man zu naiv denkt und sagt, nein, du, das kannst vergessen, das haut sicher nicht hin.
Irgendwer muss immer den ersten Schritt machen und mit FM4 haben wir im Sommer gemeinsam beschlossen, dass wir diejenigen sein wollen, die einen dieser ersten Schritte machen. War jetzt offen gestanden auch mehr Symbolpolitik als sonst was. Auf der ökonomischen Ebene war das jetzt nicht unbedingt groß gewinnbringend, aber alle Beteiligten, die Veranstalter in den Ländern, die das mittransportiert haben, FM4 und wir und die Künstlerinnen und Künstler, waren extrem happy, dass was passiert und dass das unter den Umständen passieren kann. Wir haben eigentlich aus den uns vorgegebenen Umständen, glaube ich, dann das Beste machen können. Im Winter ist es dann natürlich nicht mehr ganz so leicht. Also mit Wetter und im Freien und mit Unsicherheit technischer Natur und es ist ja nicht so lustig, bei minus 10 Grad dann im Freien die Gitarre zu spielen.
Stimmt, ja, Heizschwammeln bringen dann auch nichts sozusagen.
Ich erinnere mich an das legendäre FM4-Fest, als es noch in der Arena Open Air war und dort immer die Heizschwammerl standen und die Künstler auf der Bühne trotzdem gefroren sind wie die Eiswürfel. Es ist schwieriger natürlich. Es gibt auch jetzt Überlegungen und Pläne, aber es ist nicht ganz so leicht. Und man hat leider ein bisschen befürchten müssen, dass die Zahlen halt jetzt auch sehr viel dramatischer sind als im Sommer. Also es ist sehr viel Verunsicherung gerade wieder da.
Wie ist denn überhaupt, das ist immer so eine Frage, wie ist die Stimmung? Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen konkreter sagen, wie ist denn sozusagen, generell in deinem Umfeld, unter den Künstlern, aber auch unter den Veranstaltern, den Bookern, wie ist denn die Stimmung? Ist da sehr viel Wut? Ist da Unverständnis? Ist da vielleicht auch so ein Hadern? Oder wie nimmst du das wahr mittlerweile, was jetzt die Situation betrifft? Ist da vielleicht eine oder andere auch schon wirklich depressiv? Oder wie teilt sich das so auf?
Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben zumindest so eine Phase gehabt, wo so die große Leere da war und durchaus eine Form von Depression, und ich zähle mich selber da dazu. Also gerade zu Beginn war es einfach extrem schwierig. Auf der anderen Seite ist es so, wir sind es ein bisschen gewohnt, in der Krise zu leben und zu arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber diese Prekariatsgeschichte hängt uns sowohl auf der Seite der Musiker als auch bei uns im Unternehmen oder bei den Unternehmen ein bisschen nach. Man ist es gewohnt, mit wenig auszukommen, und das ist möglicherweise jetzt gerade auch der größte Vorteil. Man hat sich noch immer irgendwie zu helfen gewusst. Ich fürchte ein bisschen, dass die Politik sich auch ein wenig darauf verlässt, dass das eh irgendwie gehen wird und sich irgendwie richten wird, und ich denke nicht, dass das so einfach ist. Aber den Umgang mit Krisen gelernt zu haben, ist sicher nicht schlecht. Die Musikwirtschaft insgesamt ist wahnsinnig breit und komplex und reduziert sich ja nicht nur auf diesen Live-Betrieb, und wir als sehr breit aufgestelltes Unternehmen haben halt auch die Seite als Label, das heißt, wo wir Platten veröffentlichen etc. Dort geht es verhältnismäßig normal weiter. Da spürt man natürlich diese Einbußen auch, aber es ist nicht das Gleiche wie live. Und viele Künstlerinnen und Künstler behelfen sich jetzt nach einer so Phase der Depression jetzt damit, dass sie sehr, sehr kreativ sind, neue Projekte erfinden, viel schreiben etc. Ein bisschen versuchen, das Beste daraus zu machen. Kann man natürlich auch nicht für alle sagen, aber da gibt es ganz viele, gerade jetzt kleine, mittelgroße Bands, Anfänger unter Anführungszeichen, die jetzt gerade versuchen, sich eine Karriere aufzubauen, die sie von dem überhaupt nicht aufhalten lassen, sondern einfach versuchen, das in Kreativität zu verpacken, weil die jetzt eh noch nicht ein regelmäßiges Einkommen haben, auf das sie sich hätten stützen können. Und das ist ein bisschen das Beste, was man gerade machen kann. Auf der unternehmerischen Seite ist es halt schwierig, weil du in langen Zyklen, teilweise mit sehr viel Investition arbeiten musst, und da kann es natürlich sehr, sehr schnell wirklich ökonomisch schwierig werden, und das kann sich auch auf die Stimmung auswirken. Aber es ist alles noch halbwegs im Rahmen. Wirklich schlimm betroffen sind ja vor allem die großen Live-Veranstalter, und die kehren wiederum größtenteils zu großen internationalen Konzernen, die sie ein bisschen auffangen. Das macht die Situation grundsätzlich nicht so viel besser, aber es ist zumindest nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht im März hätte glauben müssen, ohne dass es deswegen gut ist.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, nämlich was die Festivalsituation ist, weil ja die Musikwirtschaft oder der Konzerte, Veranstaltungen ja kein lokaler Betrieb ist, sondern das ist ja eine internationale Wirtschaft, Wertschöpfung. Gibt es überhaupt eine internationale Festivalszene momentan? Also es sind ja in jedem Land andere Situationen. Wir haben ja teilweise in Mitteleuropa Länder, die einen Lockdown haben jetzt schon wieder, oder wo es ganz verheerend ausschaut, dann welche, wo es besser ist. Wie ist das, wenn du jetzt international deine Bands zum Beispiel unterbringst oder deine Künstlerinnen und Künstler? Wie ist da die Situation gerade?
Also wir haben alle internationalen Aktivitäten bis auf Weiteres aufgehört zu planen oder so weit verschoben, dass es einmal kein akutes Thema ist. Das ist schwierig, aber nachdem der Großteil des Betriebes trotzdem auf den österreichischen Konzertbühnen stattfindet, ist das mittelschlimm. Umgekehrt, sowas wie ein Novarocker, Frequency etc., die eigentlich fast nur internationale tourende Acts auf den Bühnen haben, die haben natürlich einen radikalen Einbruch, weil sie schlicht und ergreifend davon abhängen, wie sich das auf der ganzen Welt entwickelt und nicht nur bei uns. Also dass jetzt nächstes Jahr große Festival stattfindet, hängt jetzt nicht nur an der gesundheitlichen Situation in Österreich. Und da stehen ganz andere Geldsummen, ganz andere Besuchermengen auf dem Spiel. Also die haben es insgesamt in der Situation nicht unbedingt leichter als wir.
Wie ist das jetzt mit dem Austausch? Also bist du im Austausch mit zum Beispiel deutschen Veranstaltern, Schweizer Veranstaltern, Franzosen, Italiener? Also bist du da fest, seid ihr da auch, gibt es da so ein Stimmungsbild? Weißt du da, wie es den anderen geht sozusagen?
Schon, es gibt mehrere Plattformen, wo wir uns international ganz gut austauschen. Man spricht natürlich trotzdem über Pläne für Bands, die jetzt in ganz Europa touren würden, verschiebt die halt und spricht sich da immer wieder ab. Man bekommt natürlich aufgrund der Freundschaften und Netzwerke mit, wie es gerade in Frankreich oder in England oder in Deutschland aussieht. Und auch da verläuft es in Wellen. Ich habe zum Beispiel in Frankreich den Eindruck, dass dort ein bisschen nüchternerer, entspannterer Umgang mit dem Ganzen da ist, angesichts dessen, dass sowohl im Frühjahr als auch jetzt die Zahlen dort wesentlich schlimmer sind. Es ist die Stimmungslage nicht unbedingt schlimmer. Sie ist gleich deprimierend, aber die Situation ist letztendlich dann fast dieselbe. Auch in den anderen Ländern. Man tauscht sich natürlich aus, man tröstet einander und man nimmt zur Kenntnis, was da gerade passiert. Ich denke, dass wir mit dem Schwerpunkt auf lokale Veranstaltungen und lokale Künstler da durchaus noch ein bisschen besser dran sind, auch unter sehr, sehr großen Anführungszeichen. Aber kompletter internationaler Tourbetrieb ist jetzt in den nächsten anderthalb Jahren so nicht zu erwarten. Und das betrifft dann natürlich all diese Länder auch.
Und weil es sehr viel Kritik gab an dem Hilfsfonds, auch für die Kunstschaffenden im Frühjahr, hast du den Eindruck, dass das jetzt besser geworden ist? Also kommt das Geld an? Ist das in deinem Umfeld zumindest so, dass du sagst, ja, das klappt ganz gut?
Sehr unterschiedlich. Es war in der ersten Phase Härtefallfonds 1 sichtlich leicht. Es war in der zweiten Phase Härtefallfonds 2 sichtlich schwieriger. Da gibt es wirklich die volle Bandbreite an Feedback von den Künstlerinnen und Künstlern und eben weil teilweise Stipendien der Stadt Wien, diverse Förderungen von anderen Stellen geholt und ausbezahlt wurden, die dann negativ zählen beim Härtefallfonds. Das ist so pauschal kaum zu beantworten, aber wir haben gleich zu Beginn der ganzen Geschichte, ich kann mich erinnern, eine so große Quarantäne-WhatsApp-Gruppe gemacht, wo sich die Künstlerinnen und Künstler auch untereinander geholfen und ausgetauscht haben, wo, wie, welche Förderung zu beantragen ist, wie das funktioniert, welche Do's and Don'ts es gibt. Und das habe ich grundsätzlich sehr, sehr schön gefunden, dass auch in der Branche insgesamt sehr viel positiver Austausch da passiert ist und man da durchaus bedacht ist, sich gegenseitig zu helfen.
Dass es da doch mehr Solidarität gibt, als man vielleicht annehmen würde, wenn man doch in permanenter Konkurrenz zueinander steht, sozusagen.
Ja, also wobei insgesamt in der Musikwirtschaft geht es immer noch, Gott sei Dank, einigermaßen freundschaftlich zu. Aber ja.
Das ist doch schön zu hören. Da, also ich würde dich gerne noch was fragen, und zwar, weil du auch vorhin das erwähnt hast mit den Jungen, die jetzt nachkommen, den jungen Musikerinnen und Musiker, die sich trotzdem motivieren. Es braucht ja momentan nicht nur den ökonomischen Aspekt, um durchzuhalten. Wie siehst du denn das persönlich? Was hilft denn dir gerade, um weiterzumachen? Weil ich nehme an, du hast nicht vor, das jetzt an den Nagel zu hängen. Also du gibst zwar sehr oft Lectures und unterrichtest, was so den wirtschaftlichen Aspekt betrifft von Musikwirtschaft. Das war sehr, sehr interessant. Da hast du ja sehr viel Erfahrung und so. Aber ich glaube, du hast jetzt nicht vor, dein Label hinzuschmeißen und zu sagen, na gut, ich lasse es. Also ich hoffe, dass du es nicht vorhast. Was hilft denn dir persönlich? Was ist denn da jetzt etwas, wo man sich, wie man durchhält? Und man sagt, da klammere ich mich jetzt dran.
Das ist eine extrem schwierige Frage, muss ich sagen. Momentan ist es tatsächlich so, dass so vielfältige Arbeit auf mich wartet, dass ich die Komponente, oh mein Gott, wie geht es weiter, fast ein bisschen ausblenden muss oder kann. Der Tagesbetrieb überrollt einen schon wieder und das hilft bis zu einem gewissen Grad. Man muss schon aufpassen, dass man so quasi bei Sinnen bleibt bei der ganzen Geschichte und nicht zu sehr in Panik gerät, weil es ist extrem stark schwankend momentan, muss ich zugeben. Der Gedanke, dass man jetzt gleich zusperrt, ist jetzt so immanent noch nicht da gewesen, aber natürlich besteht eine gewisse ökonomische Gefahr, wenn das noch lange dauert, dass es einfach sehr, sehr schwierig wird. Was hilft mir konkret? Ablenkung in Wahrheit. Also man muss es bis zu einem gewissen Grad trotzdem einfach durchtauchen, ignorieren und schauen, wie man dagegen ankämpft, in der Form, dass man eben wirklich versucht, aktiv zu sein, Mittel und Wege zu finden, um Geld aufzustellen, trotzdem Konzerte zu spielen, trotzdem Quellen zu erschließen und in Wirklichkeit versucht, das weiterzumachen, was man immer gemacht hat, also im weitesten Sinne Kultur schaffen und verbreiten, weil die Form der Ablenkung trotzdem noch am sinnvollsten erscheint.
Was kann man denn, wenn man jetzt zugehört hat, man denkt sich, ich möchte was tun für die Musikbranche in Österreich, was kann man denn tatsächlich tun, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht auf Konzerte sich gehen traut, aber kann man das irgendwie unterstützen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wo du sagst, ja, klar?
Ich überlege gerade, ob ich Spendenkonto einrichten soll.
Ja, vielleicht, wirklich, ja, tatsächlich.
So banal es klingt, support your local scene. Also es ist sehr schön gewesen. Ich habe vorhin erzählt, dass die Mayaki Clementine-Platte und die Louisville-Platte genau gekommen sind, dass dieser Lockdown passiert ist. Und da ist sehr schön gewesen zu sehen, dass eine große Welle an Solidarität auch gekommen ist, in der Form, dass einfach sehr viele Leute direkt bei uns auf inkmusic.at/shop direkt dort eingekauft haben, statt dass sie bei Amazon eingekauft haben. Und so blöd das klingt, alleine das hat sehr, sehr viel geholfen. Und natürlich, wenn jetzt Möglichkeiten bestehen, trotzdem auf Konzerte gehen, juhu. Aber auch so banale Dinge, wie sie einmal einen Song seiner Favorite Austrian Band im Radio wünschen oder das einem Freund weiterempfehlen oder zu Weihnachten Platten von lokalen Künstlern weiterschenken. Ganz banale Dinge wirklich. Und auf symbolischer Ebene haben wir da, glaube ich, eh sehr, sehr viel bewirkt heuer, Gott sei Dank. Das darf gerne noch ein bisschen mehr werden. Und aktiv darf man sich gerne bei mir melden, wenn man tatsächlich größere Beträge Geld spenden will. Brauchen könnten wir es alle.
Ja, ich habe sowas also als Schlussgedanke, nur ich habe sowas Schönes gehört, und zwar der Alec Baldwin, der Schauspieler, hat erzählt, oder in einer Rede hat er gesagt, man soll nie vergessen als Kunstschaffender, was man für die Menschen bedeutet. Er hat mal für ein Projekt mit Menschen gesprochen, die am Ende ihres Lebens waren, weil sie sehr alt waren oder sehr krank waren. Und das, woran sie sich erinnern, ist immer ein Lied, ein Lieblingslied, immer ein Buch, das sie gern gelesen haben, immer einen Film, der sie berührt hat oder ein Musikstück eben, das sie bewegt hat. Das sind immer die Dinge, die quasi die Kunst oder die Kunstschaffenden produzieren, die bei anderen Menschen solche Gefühle auslösen, und deshalb darf man das nie unterschätzen, die Wichtigkeit von dem, was man da tut. Ne?
Das stimmt, das ist auch ein schöner Gedanke, das ist in Wahrheit auch eigentlich der große Antrieb, warum ich begonnen habe, das zu machen, was ich mache, und warum ich das heute noch mache, also die Begeisterung für Musik in meinem konkreten Fall und die Überzeugung davon, das muss ich jetzt auch dir erzählen, wie super das ist, weil dir gefällt das mindestens so gut wie mir. Und alle ökonomischen Aspekte mal zur Seite, das ist in Wirklichkeit das, was uns antreibt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Hannes, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute von ganzem Herzen. Auch als Konsumentin sozusagen wünsche ich mir, dass die Konzerte wieder kommen, wieder mehr werden, dass wir wieder alle eng an eng stehen können und mitgrölen können und mitsingen und dass das alles wieder gut wird. Toi, toi, toi und alles Gute auf jeden Fall. Ne?
Ganz lieben Dank. Bis
bald. Danke dir. Tschüss, Baba.
Ciao.
Das war es wieder mit Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns 5 Sterne bei iTunes gebt. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
Missing Link.